Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Mein Name ist Christian Hoch, ich moderiere die aktuelle Folge und ich komme nicht nur wegen der 30 Grad Außentemperatur richtig ins Schwitzen. Ich bin auch so ganz heiß auf diese Folge, denn bei mir sind einmal Funke-Reporter Christian Wozniak. Hi Wozzi.
Hi Christian.
Und Christian Tietz, der aktuelle Trainer von Rot-Weiß Essen. Hallo Herr Tietz, freut mich, dass Sie dabei sind.
Hallo, grüße Sie, sehr gerne.
Bevor wir in die Diskussion gehen, Herr Tietz, wir haben uns mal bei Ihrer vorherigen Station in Hamburg so ein bisschen umgehört, also in der Stadt, und nach einer Einschätzung eines Kollegen gefragt. Mal schauen, ob Sie den Kollegen erkennen.
Als die Nachricht kam, dass Christian Tietz zu Rot-Weiß Essen wechselt, war ich gerade bei einer Pressekonferenz von Raphael van der Vaart, der hier sein Abschiedsspiel vorgestellt hatte. Und ich bekam die Meldung, dass er zu Rot-Weiß Essen als Trainer wechselt, und fand die Idee schon beim Lesen sehr charmant, weil ich mit Rot-Weiß Essen eigentlich sehr viel Tradition und eine große Fanbereitschaft und eine Begeisterung verbinde, die dem Verein dann am Ende auch, oder die dem Verein dann am Ende auch das Potenzial gibt, wirklich höherklassig zu spielen, also zweite Liga, erste Liga. Ich glaube, dass da tatsächlich fast alles drin ist, und vor allem mit einem Trainer wie Christian Tietz, der auf Entwicklung setzt, natürlich dann auch den richtigen Trainer holt, der eine gewisse Form von Euphorie dort entfachen kann. Und wenn man ihn lässt, dann auch diese Euphorie am Leben erhält. Hier in Hamburg hat man da leider zu früh den Geduldsfaden reißen lassen und war einfach nicht in der Lage, mal ein wenig auf Konstanz zu setzen, was ich sehr schade finde, denn Christian Tietz verfügt über ein unfassbar breites Spektrum an taktischen Varianten, an Wissen, an fußballerischem Wissen und überhaupt an Ideen, die den Fußball einfach sehr spannend machen für mich als Zuschauer, denn er entwickelt Spieler, er entwickelt Mannschaften, er entwickelt Spielideen, und ich glaube, dass Rot-Weiß Essen da einen Riesenfang gemacht hat.
Haben Sie ihn erkannt?
Oh ja, war Scholle gewesen.
Ja, genau, Markus Scholz.
Ganz lieber netter Mensch. Ist ja nicht nur, dass er immer täglich beim HSV, nur den HSV berichtet und auch. Übrigens jemand ist, der für Hamburg berichtet, ja, der will, dass der HSV erfolgreich ist. Sondern ist ja auch noch im Amateurfußball sehr stark vernetzt. Ist in Niendorf. Ist so für die Juniorenspieler ist die dritte Kraft, die nach den Leistungszentren die guten, talentierten Spieler abholt. Also investiert auch viel in seiner Freizeit in den Breitensport, wobei Niendorf da in der Jugendabteilung ist, ist ja ein Mix aus Breiten- und Leistungssport. Also sehr wichtige Persönlichkeit für den Hamburger Fußball.
Ist das eigentlich wirklich so bei Ihnen, dass man Geduld haben muss mit Ihnen und dann läuft das?
Also ich glaube, dass das gar nicht direkt mit mir zu tun hat, sondern ich glaube, dass es grundsätzlich im Fußball wichtig ist, dass man weiß, dass eine Mannschaft aufzubauen ein Entwicklungsprozess ist, und der geht nicht in 2 Wochen, der geht auch nicht in 4 Wochen. Man hat so immer, ich sage immer, die ersten Steps nach 3 bis 6 Monaten. Aber eigentlich, wenn du doch als Verein dauerhaft erfolgreich sein willst, dann ist ein Verein in meinen Augen so strukturiert, dass er für sich eine Spielidee entwickelt, dass er für sich eine Strategie entwickelt, wie möchte als Verein nach außen auftreten, wie möchte er wahrgenommen werden, und danach sucht er die Personen aus. Und wenn er die Personen dann hat, dann weiß er ja eigentlich habe ich mich für die richtige Person entschieden, jetzt ist es eine Frage der Zeit mit dem, was wir dem Trainer an die Hand geben, dass wir erfolgreich arbeiten können. Und im Fußball ist es halt eine Problematik, sie können ja gut spielen. Aber wenn sie ein Spiel verlieren, interessiert niemand, dass sie gut gespielt haben. Ganz im Gegenteil, dann sagen die Leute, das Spiel war schlecht, obwohl das Spiel vielleicht gut war. Also es wird sehr stark an der Kurzfristigkeit des Ergebnisses festgemacht. Aber ich glaube daran, wenn man eine gewisse Zeit in Ruhe zum Arbeiten bekommt, dass man dann auch mit einer Mannschaft deutlich erfolgreicher sein kann.
Wozzi, soweit der Einstieg. Am Sonntag das Spiel der Spiele für uns in der Regionalliga. Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen. Erklär vielleicht nochmal ganz kurz, wieso das so brisant ist.
Ja, das ist ein brisantes Duell in der Regionalliga, weil es einfach so wenige von diesen Spielen in dieser Spielklasse gibt. Eigentlich sind da nur 4 Vereine, nämlich Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, der Wuppertaler SV und Alemannia Aachen, die Liga so besonders machen. Das muss man sagen. Deshalb steigt der TuS Haltern auf, der VfB Homberg, beziehungsweise die sind nicht einfach so aufgestiegen, sondern kämpfen um den Aufstieg, um diese Spiele zu erleben. Und wenn diese 4 Kontrahenten aufeinandertreffen, in dem Fall nochmal speziell RWO und RWE, die nur Luftlinie 10 Kilometer auseinander liegen. Das ist ein Duell wie Schalke Dortmund, aber in klein, eben im Regionalliga-Format. Und deshalb ist das Besondere.
Wer macht das Rennen?
Ich lege mich fest. Eigentlich darf ich mich nicht festlegen. Aber in der aktuellen Verfassung ist Rot-Weiß Essen für mich favorisiert. Rot-Weiß Essen ist ungemein stabil. Ich glaube, in den Spielen, jetzt vor allem auch gegen Wattenscheid, hat Rot-Weiß Essen zum ersten Mal zwei gute Hälften hingelegt auf die Platte. Und Oberhausen wird es verdammt schwer haben. RWO ist noch nicht so richtig drin, hat auch noch kein Spiel verloren. Ähnlich wie Rot-Weiß Essen und Rödinghausen sind die einzigen drei Mannschaften noch ohne Niederlage. Aber ich glaube schon, dass Rot-Weiß Essen schon frühzeitig in der Saison so stabil ist, dass sie auch in Oberhausen bestehen werden.
Herr Tietz, Ihre Mannschaft hat einen wirklich guten Start hingelegt. 5 Spiele, wurde es jetzt angesprochen, nicht verloren. Wie richtungsweisend ist dieses Spiel gegen ein Team, das ja auch mit um die Meisterschaft in der Regionalliga West kämpft?
Also grundsätzlich glaube ich, egal wie das Spiel ausgeht, es wird jetzt nicht dafür entscheidend sein, wie der Saisonverlauf weitergeht. Aber es ist eine wichtige Partie, weil wir auf eine Mannschaft treffen, die ambitioniert ist mit Rot-Weiß Oberhausen, die selbst ihrerseits oben mitspielen möchte, die Saison als Tabellenzweiter abgeschlossen hat in der vergangenen Runde, also die für sich auch eine gewisse Ambition hat. Und das merkt man auch an der Erwartungshaltung der Menschen dort vor Ort. Ich war jetzt auch mir schon ein paar Spiele anschauen. Aber für uns ist es das Spiel, wo wir sagen, wir können einen nächsten Schritt gehen. Wir möchten weiter uns immer mehr und mehr stabilisieren. Jetzt haben wir das erste Mal zu Hause gegen Wattenscheid zu 0 gespielt. Das ist für uns eine Zielsetzung, wenn eine Mannschaft dauerhaft oben mitspielen möchte, dass sie auch mehrere Spiele in der Null hinbekommt. Und da wird es eine interessante Aufgabe, weil du triffst jetzt mit Oberhausen auf der Mannschaft, die haben auf ihren Außenbahnen wirklich qualitätsschnelle Spieler. Ist ja mit Pissau einen zentralen Stürmer verpflichtet, der sehr erfahren ist, der in der Box einen guten Abschluss hat. Und sie haben auch eine Abwehrreihe mit ihren großen Spielern, die du auch erstmal überwinden musst und vor allen Dingen, was ich finde, was diese Mannschaft gut auszeichnet, eine Disziplin über 90 Minuten und dann auch, musst immer aufpassen, bei Kontern und bei Standardsituationen, wo sie brandgefährlich sind.
Wie sehr kribbelt es eigentlich bei Ihnen schon? Es ist ein Derby, Sie haben HSV gegen St. Pauli miterlebt, das ist jetzt hier im Westen, Volzi hat gesagt, das kleine Schalke gegen Dortmund, wie sehr kribbelt es bei Ihnen da vor diesem Spiel?
Es ist beides bei mir. Also nächstes Mal freue ich mich auf solche Spiele, weil ich weiß, es werden viele Zuschauer kommen. Und wenn ich von den Zuschauern komme, die hier kommen, ist natürlich ein Unterschied. Du hast das Gefühl, hier sind die Menschen noch ein Stück weit näher dabei. Weil du hast natürlich auch eine andere Stadt und Konstellation, du hast ein anderes Zusammentreffen mit den Menschen unter der Woche. Wenn wir gestern bei uns am Stadion waren und dann gehst du raus auf Richtung Trainingsplatz oder auf dem Parkplatz, dann steht da eine Schlange knapp 100 Meter lang, mehrere Leute in einer Reihe drin und die alle zum Spielen wollen, dann kommst du ja in die Gespräche rein. Das heißt, da hast du wirklich ein sehr nahes Empfinden, dass die Leute nach Erfolg lechzen und insgesamt beide Vereine, große Tradition, beide hochklassige Spiel. Man merkt, dass diese Vereine einfach diesen Schritt gerne gehen möchten. Und jetzt ist das für sie in der Saison, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, gibt es ja keine 17 Spiele wie in der zweiten Liga, wo jedes Spiel gefühlt ganz viele Zuschauer kommen, ist was ausgewöhnliches, sondern das ist es für die Menschen, so diese Spiele, die mit den Mannschaften die Tradition haben, die nahe rum sind, die Außergewöhnlichkeit haben. Bei mir, wie gesagt, ich freue mich drauf, dass viele Zuschauer kommen, weil ich bin Trainer. Mhm. Und meine Aufgabe ist nicht, meiner Mannschaft zu sagen, hey, wir müssen da rausgehen, ihr seid super nervös, dass es ein Derby ist, sondern für mich heißt es Realismus an den Tag legen. Es ist eine Mannschaft, die gewisse Stärken hat, die genauso wie wir auch gewisse Schwächen hat und die gilt es herauszufinden und an dem Spieltag zu bespielen, sodass wir es möglichst erfolgreich hinbekommen. Aber kann Ihnen sagen, alle bei uns freuen sich darauf, auf dieses, trotzdem wird der vom äußeren Rahmen außergewöhnliches Spiel werden.
Wotzi, du bist ja auch ganz tief in Essen auch verwurzelt, nicht nur, dass du hier arbeitest. Was sagen die Menschen, denen du begegnest auf der Straße über dieses Spiel? Spürt man das jetzt schon?
Ja, die sich in meinem Freundeskreis auf jeden Fall, weil die sich eigentlich fast alle für Fußball interessieren, man spürt das. Und in den letzten Jahren war das auch so, dass Rot-Weiß Essen in Oberhausen nicht so oft gewonnen hat. Und jetzt heißt es so, jetzt wollen wir die Oberhausener wirklich mal besiegen, nach längerer Zeit, vor allem auch vor 2 Jahren war das. Reviersport Niederrhein-Pokal-Endspiel, also Rot-Weiß Essen 1-2 verloren hat und nach einigen Jahren nicht im DFB-Pokal vertreten war, dass dieser Stachel sitzt noch bei den Essener Fans, von denen ich auch einige kenne. Und die sind aktuell von der Mannschaft einfach begeistert, was Christian Tietz da in kurzer Zeit aufgebaut hat. Dass Rot-Weiß Essen wirklich im Spiel sehr viel Druck entwickelt, mit einer ganz positiven Körpersprache spielt und einfach sich viele Torschanzen spielt und es macht einfach, ich habe jetzt auch 3 Spiele an der Hafenstraße gesehen als Reporter und muss sagen, auch als neutraler Berichterstatter muss man einfach sagen, es macht zurzeit Spaß, die Spiele von Rot-Weiß Essen zu schauen und ich glaube, in Oberhausen wird es nochmal aufgrund dieses Derby-Charakters nochmal was ganz Besonderes für beide Fanlager. Und
genau dieses Phänomen habe ich auch gehört, dass es einfach, da steht jemand, ein Kollege in der Kurve und sagt, boah, es macht endlich mal wieder Spaß, an die Hafenstraße zu kommen. Ist das eigentlich das größte Ziel, was Sie in dieser kurzen Zeit schon erreichen konnten? Was würden Sie sagen?
Also ich habe ziemlich viele Ziele, muss ich fairerweise zugeben, in der Entwicklung einer Mannschaft, ja, und die sind neben den sportlichen auch, wie man eine Mannschaft charakterlich aufbaut, wie sie zusammenpasst, wie sie ein soziales Innenleben hat, wie sie das nach außen trägt. Und ich glaube, für das, was Sie gerade beschreiben, dass die Leute es als Spaß empfinden, so empfinden es übrigens die Spieler auch. Und ich glaube, das liegt an den Spielern, weil sie eine Art haben, dass sie rausgehen in die Öffentlichkeit, auf die Menschen zugehen, die Menschen mitnehmen. Ich nehme so ein kleines Beispiel. Man geht ja in Spielen, schaut sich Spieler an und man geht ins Stadion rein und unser erstes Spiel war vor knapp 15.000 Zuschauern gewesen im Heimspiel. Dann kannst du sagen, du spielst das Spiel ist vorbei, du winkst kurz und gehst in die Kabine rein. Ich bin aber der Meinung, und da bin ich nicht der Einzige, manchmal ist meine Mannschaft auch der Meinung, dass man sich auch bei den Leuten bedanken kann, dass sie da waren, dass sie den Verein unterstützen, dass sie die Mannschaft unterstützen. Weil wenn du es schaffst, dass du den Leuten das Gefühl gibst, das ist ja für uns ernst gemeint, dass sie mitentscheidend sind. Denn so wie sie die Mannschaft unterstützen, wie sie sie nach vorne peitschen, ich kann mich an viele Spiele erinnern, wenn du ins Stadion spielst, du liegst einzeln hinten und du hast keine Unterstützung, es kommen sogar noch Pfiffe, dass dann die Leistungsfähigkeit, weil ein Mensch ist jemand, der über die Psyche entscheidend ist, zurückfährt. Aber hier im Stadion war genau dieses zu spüren. Es gab einen Schulterschluss zwischen Mannschaft und den Zuschauern. Und das, glaube ich, das macht den Menschen dann Spaß, weil sie, nicht nur die Zuschauer fühlen sich mitgenommen, die Mannschaft fühlt sich auch mitgenommen. Und ich hoffe, dass wir uns dieses Gefühl und dieses Zusammenwirken erhalten können. Gerade auch dann erhalten können, wenn es im Fußball mal nicht so läuft, weil diese Phasen gibt es immer. Da musst du beieinander stehen, da musst du zeigen, okay, wir sind ein Verein, wir haben eine Zielrichtung. Und das ist bis jetzt sehr schön. Und dann weiß ich natürlich auch, dass es einen Unterschied gibt. Wir versuchen uns das Spiel sehr offensiv anzulegen, wir versuchen sehr stark nach vorne zu spielen. Das macht die Spiele ja in beide Richtungen interessant. Weil wenn du nach vorne spielst, stehst du hoch, dann hast du auch die Kontermöglichkeiten für den Gegner offen. Das heißt, es gibt auch Gegenaktionen, die ein Spiel in einem anderen Interesse verfolgen lässt. Und die Mannschaften, auf die wir jetzt getroffen sind, muss ich auch sagen, die spielen dann auch echt anders, wie wenn sie die Spiele zuvor anschaut. Also sie nehmen die Spieler mit an und was wir momentan sehen, ist so ein Spiel, wie zum Beispiel gegen Wattenscheid, das so ein bisschen auch rauf und runter gegangen ist. Beide Mannschaften wollten versuchen, mit dem Ball Fußball zu spielen, Chancen zu kreieren. Und das ist doch schön, deswegen gehen wir noch ins Stadion. Ich bin als Kind immer ins Stadion gegangen, weil ich offensiv Fußball sehen wollte.
Es deckt sich ja irgendwie so. Sie entfachen eine riesen Euphorie hier bei Rot-Weiß Essen. Das haben Sie damals übrigens ja auch beim HSV, als Sie den Verein in einer unfassbar schlechten Lage übernommen haben. Da haben Sie ja auch eine ganze Stadt wieder in Wallung gebracht. Vielleicht, bevor wir dann nochmal darauf bei Ihnen eingehen, Wotzi, was hat dieser Christian Tietz, wie macht er das?
Ich glaube, in Hamburg gab es ja schon diese T-Shirt-Aktion Big Tietz. Die Essener Fans, die haben das, glaube ich, sofort übernommen und ich glaube, der Name schon allein, Tietz, irgendwie hat er da eine positive Wirkung auf die Fankurve. Christian Tietz habe ich jetzt auch zwei, dreimal kennengelernt in Gesprächen, bei Pressekonferenzen. Ich finde ihn auch äußerst sympathisch. Das ist einfach so, irgendwas hat der Mann, der die Leute einfach anzieht und hierhin passt, glaube ich. Einfach was ehrlich Echtes. Und das finden die Rot-Weiß-Fans auch gut. Und jetzt muss ich auch sagen, ich war gegen Wattenscheid im Stadion. Das erste Mal wurde auch der Trainer in die Kurve gefordert. Christian Tietz hat, glaube ich, so ein bisschen erstmal abgewartet. Soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Danach hat er sich aber doch durchgerungen und ist zu den Fans gegangen und hat mit der Mannschaft kurz gefeiert. Dann hat er aber doch die Mannschaft mit den Fans überlassen. Das ist euer Ding. Feiert mal und ist wieder brav zur Mittellinie, glaube ich, gegangen zum Co-Trainer. Vielleicht die Frage, wie war das Gefühl, als Sie das gehört haben an der Hafenstraße das erste Mal, wir wollen den Trainer sehen?
Also ich muss fairerweise sagen, zu Beginn habe ich es gar nicht verstanden. Und
wir im Pott sprechen ein bisschen anders.
unser Pressesprecher ist dann, also Tilman Radek ist dann zu mir gekommen und sagt, du hörst schon, was die da sagen. Und dann habe ich genau, und dann war es mir klar. Und dann kommt aber eine Sache. Wenn man von Menschen eine Zuneigung erfährt, dann jeder Mensch braucht Zuneigung. Und jeden Menschen schmeißen lassen ist angenehm. Aber und ich fand es auch wirklich schön, dass die Leute einem zeigen, wir mögen dich, du bist einer von uns. Aber ich habe für mich eine klare Meinung am Spieltag, ja, und nach dem Spiel sind die Hauptprotagonisten die Spieler. Ich stehe nicht auf dem Platz. Ich stehe mit meinem Trainerstab, mit den Verantwortlichen. Das ist ja keine Arbeit nur von Christian Tietz, das ist eine Zusammenwirkung von allen meinen Trainern, von unserem Sportdirektor, von unserem Vorstandsvorsitzenden, von den Mitgliedern im Aufsichtsrat, von ganz, ganz vielen Menschen, die auf der Geschäftsstelle arbeiten. Das wird immer gerne nicht gesehen. Aber ich glaube, Fußball funktioniert dann erfolgreich, wenn diese Menschen alle zusammenwirken. Und dann sind es die Spieler, die es umsetzen müssen. Und deswegen bin ich halt immer so jemand, der sagt, sie sind die Hauptprotagonisten, sie müssen im Vordergrund gehen. Sie haben das Spiel heute gewonnen. Das war dann am Ende des Tages dann ein Stück weg weniger ich. Und dann ist es einem fast so ein bisschen unangenehm, weil man will, dass die Mannschaft sich ihren verdienten Lohn abholt. Aber ich finde es grundsätzlich schön, dass bei uns alle im Verein momentan positiv angenommen werden und versuchen, in eine Richtung zu arbeiten.
Wir gehen gleich noch ganz kurz nochmal natürlich auf das Spiel ein. Eine Userfrage hat uns erreicht. Ich will jetzt auch nicht der miese Peter spielen, aber ich gebe einfach nochmal die Frage weiter. Der Herr Lücht hat gefragt, es heißt, sie hätten auch eine andere Seite, dass sie manchmal, was hat er geschrieben, verbohrt und in den Ansichten manchmal sind, vielleicht auch sogar beratungsresistent. Was sagen Sie dazu, zu den Vorwürfen?
Also erstens mal bin ich jemand, der in der Demokratie lebt und der weiß, dass die Leute eine Meinungsfreiheit haben. Dann kommt hinzu, dass es im Fußball viele Möglichkeiten gibt, um einen Weg zu finden, der erfolgreich sein kann. Da gibt es nicht nur das eine. Also ich glaube nicht, dass was wir machen, dass das Heilsbringende ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen. Das hängt auch ein Stück weg ab von den Spielen übrigens, die man hat, und was für eine Art vom Verein man arbeitet. Aber eins ist auch klar, wenn man von sich und seiner Spielidee überzeugt ist, dann muss man auch gewisse Dinge auch mal ertragen können, wenn von außen Menschen etwas anders wollen und kann nicht sagen, weil es die Menschen eine andere Meinung haben, werfe ich direkt alles über den Haufen. Mhm. Das passiert ja meistens dann, wenn du mal ein, zwei Spiele nicht gewonnen hast und du hast so wie wir eine spieldominante Mannschaft, dann fangen die Leute immer gleich an, du musst hoch und weit spielen, du musst tief stehen. Dann würde ich ja quasi alles hinterfragen, über den Haufen werfen, was wir erarbeitet haben. Aber das meine ich, zu einer Entwicklung gehören genau diese Phasen, wo du Rückschläge hast und wo du dann diesen Rückschlägen aber stabil bleibst und dieses Tal dann auch überwindest.
Wir wollen den Podcast ja halbwegs auch ausgewogen halten. Deswegen mal ein Kollege von Radio Oberhausen, Martin Kerkhoff, mit einer Einschätzung, wer der Favorit ist in diesem Spiel.
Jetzt in dieser Saison und jetzt speziell auch in diesem Spiel sind die Essener sicherlich leicht favorisiert, haben ihre vielen Neuzugänge ja offenbar super integriert, sind top in die Saison gestartet, aber RWO natürlich zu Hause vor dann wahrscheinlich 10.000 Zuschauern hochmotiviert, hat auch ein gutes Argument für den eigenen Sieg, nämlich Neuzugang Pesano aus Gladbach. Der trifft sehr gerne gegen die Essener, hat er schon öfter gemacht und hat auch angekündigt, das gerne wieder zu tun. Ja, und auch überhaupt ist der Angriff gut in Form. 11 Tore in 4 Spielen, das ist eine gute Quote. So ein bisschen Probleme gibt's hinten in der Abwehr. Hin und wieder fängt sich RWO unnötige Konter, wie zum Beispiel beim 3:3 zu Hause gegen Fortuna Köln. Und ja, überhaupt hat's zu Hause ja noch keinen Sieg gegeben. Zweimal unentschieden bisher. Ja, das sollte sich natürlich jetzt ändern.
Das sagt Martin Kerkhoff von Radio Oberhausen, natürlich aus seiner Sicht. Aber Pesano haben Sie auch schon angesprochen. Ist das der Spieler, auf den Sie besonders achten müssen oder ist es das ganze Team?
Also ich bin der Meinung, es ist das ganze Team. Auch wenn Pesano ein außergewöhnlicher Spieler ist mit außergewöhnlichen Qualitäten, ist es Rot-Weiß Oberhausen mit dem gesamten Paket, was sie antreten, mit dieser Kompaktheit, mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit und mit dieser Bereitschaft für 90 Minuten ein Spiel nicht verloren zu geben. Ich habe sie zu Hause gegen SCFR gesehen. Da hättest du gesagt, das Spiel, das muss heute klar für den Gegner ausgehen. Aber de facto war es Oberhausen in Führung gegangen. Und Oberhausen hat an dem Tag unentschieden gespielt. Das zeigt diese Außergewöhnlichkeit, wie dieses Spiel über diese Mannschaft über die gesamte Dauer an sich glaubt. Also ich habe nichts dagegen, wenn die Leute alle Rot-Weiß Oberhausen übrigens favorisieren. Vielleicht ist das dann für uns ein Stück wegen etwas leichter. Aber es ist doch schön, dass alle diesem Spiel entgegenfiebern und dass ganz, ganz viele sehen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es ein gutes Spiel werden kann.
Jetzt haben wir natürlich auch nochmal die Seite Radio Essen. Stefan Knipp, der hat auch nochmal seine Einschätzung parat.
Also wenn du einen Kader wie Rot-Weiß Essen hast, kann ich nur sagen, ja. Wenn ich mir die nüchternen Ergebnisse bislang von Rot-Weiß Essen anschaue, kann ich nur sagen, ja. Und wenn ich mir die Euphorie an der Hafenstraße momentan anschaue, die Mannschaft von Spiel zu Spiel trägt, am Sonntag Fanmarsch von Essen nach Oberhausen, kann ich nur sagen, ja, Rot-Weiß Essen ist für mich der Favorit in diesem Spiel. Aber, und jetzt kommt dann doch diese kleine, aber nicht unbedeutende Einschränkung, in keiner Partie hat mich RWE bislang über die kompletten 90 Minuten überzeugt. Und das ist eben das Problem. Da sehe ich gar nicht mal die ganz so kleine Chance für Oberhausen. Die sind ein guter, eingespielter Kader, gute, eingespielte Mannschaft. Und wenn die Jungs 90 Minuten konzentriert zu Werke gehen, dann haben die auch durchaus ihre guten Chancen gegen die Rot-Weißen, gegen die Essener. Wenn RWE dagegen von der ersten Sekunde an selbst fokussiert, aggressiv zu Werke geht, seine Treffsicherheit auch verbessert im Vergleich zu den vergangenen Wochen, dann tatsächlich kann es für mich nur einen Sieger geben und der heißt am Ende der 90 Minuten Rot-Weiß Essen.
Hat er gerade noch die Kurve bekommen. Wotzi, die Frage, ist das noch so, das woran RWE arbeiten muss, diese Leistung, die man teilweise auch gegen Wattenscheid gesehen hat, über 90 Minuten zu bringen?
Ja, damit haben ja viele Mannschaften ihre Probleme, die Dominanz ausüben. Nämlich zum Beispiel der Liga-Konkurrent Alemannia Aachen hat super Spiele jetzt hingelegt gegen Homberg aber nur 1-1 gespielt. Ich glaube, Schussverhältnis, Torschussverhältnis von 18-2. Und das gilt auch für Rot-Weiß Essen. Also was ich damit sagen wollte, Aachen wie Essen haben ungefähr die gleiche Spielweise zu Hause vor vielen Zuschauern, üben die Dominanz aus. Rot-Weiß Essen hat aktuell, wenn sie ein Problem haben, dann ist das auf jeden Fall die Chancenverwertung. Gegen Wattenscheid muss man eigentlich nach einer Viertelstunde schon 3-0 führen. Dann kann man vielleicht auch mal so ein Spiel, wie man so schön sagt, runterspielen. Ja, eigentlich passt das dann nicht zur Hafenstraße. Ohne Emotionen wollte ich schon versagen, weil wenn es nach 15 Minuten 3-0 steht, dann kann es auch schnell so ein bisschen langweilig werden, dass man dann sich doch vielleicht ein bisschen den Ball hin und her schiebt und nicht mehr so viel riskiert, was ich mir eigentlich bei Christian Titz Spielphilosophie fast nicht vorstellen kann, aber so könnte es passieren. Ja, letztendlich muss Rot-Weiß Essen die Chancen reinmachen, dann hat RWO eigentlich eine geringe Chance, glaube ich. Was für Rot-Weiß Oberhausen doch vielleicht spricht, ist der Trainer. Darf man nie unterschätzen. Die haben nämlich auch einen sehr guten Trainer wie
Mike Terranova.
Auf der anderen Seite, das ist ein Ur-Oberhausener, der hat das Kleeblatt im Herzen. Ich habe mit dem jetzt unter der Woche schon zweimal telefoniert. Der Mann ist heiß. Der ist heiß. Natürlich spielt er das runter, Rot-Weiß Essen, hat mehr Geld und den besseren Kader und wie der Terra nun mal so ist, aber ich weiß ja, was dahinter steckt. Der wird seine Jungs heiß machen. Mike Terranova war ein Wadenbeißer auf dem Feld und ist als Trainer ein unheimlicher Motivator. Das ist seine Stärke. Und das ist auch vielleicht ein bisschen die Gefahr für Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Oberhausen spielt zu Hause. Klar, das nichtsdestotrotz, auch wenn 10.000 Zuschauer kommen, wird es wahrscheinlich pari-pari sein, 5.000, weil Rot-Weiß Essen natürlich viele mitbringt. Aber nichtsdestotrotz ist das das Wohnzimmer von Rot-Weiß Oberhausen. Sie werden unheimlich heiß sein und durch diese Motivation können sie natürlich RWE gefährden.
Abschließende Runde. Christian Tietz, Ihr Tipp für das Spiel?
Ich bin jemand, der Spiele sehr ungern tippt. Eigentlich mache ich es nie. Aber ich kann Ihnen sagen, ich gehe an jedes Spiel immer so ran, dass ich es gewinnen möchte. Und das trifft auch zu, wenn wir nach Oberhausen fahren.
Das war mir bewusst, dass Sie da ein bisschen ausweichen wollen. Aber verstehe ich aus Ihrer Sicht auch. Wozzi, du musst dich jetzt aber auf ein Ergebnis festlegen.
Ich lege mich fest. Ich muss da jetzt mein Mann stehen und ich habe gesagt, Rot-Weiß Essen ist favorisiert und wird am Ende mit dem Mädchentipp 2-1 gewinnen.
Wir machen hier ein kurzes Break, haben jetzt über das Derby gesprochen, Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiß Essen mit Christian Titz, mit Christian Wozniak. Wir wechseln jetzt mal kurz durch, Wozzi steht auf und Martin Herms nimmt den Platz ein und dann sprechen wir noch über ein paar aktuelle Themen rund um die zweite Liga, erste Liga und generell ein bisschen Fußball. Danke, Wozzi. So, Auswechslung hat stattgefunden. Martin, du hast bei den Temperaturen auch nochmal Trikotwechsel vorgenommen. Ist schon
so sieht's aus, ja. Aber trotzdem, es kommt eine frische Kraft rein.
Genau. Wir diskutieren über aktuelle Themen rund um den Profifußball. Da ist Christian Titz natürlich auch, der immer noch bei uns ist, super Ansprechpartner. Das Thema, was mich als erstes beschäftigt, ist viele Trainerwechsel in der zweiten Liga. In der vergangenen Saison haben 14 Mannschaften ihre Trainer gewechselt, beziehungsweise 14 Trainerwechsel gab es insgesamt. Ingolstadt hatte, glaube ich, 3 am Stück. Jetzt auch diese Saison wieder 2 nach 4 Spieltagen. Herr Titz, Robin Dutt hat mal gesagt, wir brauchen den Trainer eigentlich gar nicht mehr. Das wird unterschätzt. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich nicht so, denn ich glaube, dass der Trainer in einem Verein wirklich einen wichtigen Baustein einnimmt, weil er sehr vielfältig ist.
Entschuldigung, dann habe ich das falsch. Er meinte so nach dem Motto, ja, das Fußballgeschäft, das versteht uns eigentlich gar nicht mehr. Im Grunde, warum geben sie noch so viel Geld aus? So meinte er das. Also
ich glaube, dass es halt in Deutschland einen starken Unterschied gibt zu anderen, wie zum Beispiel zu England. Da gibt es unterschiedliche Stufen, wo Verantwortlichkeiten drin gibt. Und in Deutschland ist letztendlich für alles, immer wenn etwas passiert, sehr gerne der, nicht für alles, aber für viele Dinge, der Trainer direkte Ansprechpartner und der Verantwortliche, der schuldig ist. Aber ich glaube, dass da ein zu kurzfristiges Denken, das rein auf den Ergebnisfußball ausgeht. Und mittlerweile hast du so eine große Vielfalt an Wechselschichten, gerade auch in Vereinen, auf der Aufsichtsratsebene, auf der Vorstandsebene, sodass es sehr stark halt auch zu neuen Persönlichkeiten im Verein kommt, die andere Gedankengüter haben, die dann gerne mal etwas verändern wollen. Ich bin aber der festen Überzeugung, und das zeigen auch andere Vereine, es zeigt zum Beispiel ein Verein wie Augsburg, es zeigt ein Verein wie Werder Bremen, es zeigt ein Verein wie Hoffenheim, nur mal oder der SC Freiburg, um einige zu nennen. Die Vereine, die für sich als Club eine Spielidee haben, eine Philosophie, wie sie nach außen auftreten wollen und die zumindest eine Mittelfristigkeit auf der Trainerposition mit sich reinnehmen und die auch bereit sind, mal ein Tal zu durchschreiten, wo du mal einige Spiele nicht gewinnst, die zeigen, dass es mittelfristig erfolgreich ist und auch dauerhaft erfolgreich sein kann. Und ich gebe immer gerne das Beispiel, egal welche Mannschaft sie reingehen und mittlerweile selbst Top-Mannschaften in der letzten Saison wie es Bayern München oder Borussia Dortmund war auf höchster Ebene, eine Mannschaft, die mal ein bis zweimal in der Saison einen Verlauf, wo sie mal zwischen 3 und 6 Spielen nicht erfolgreich ist. Also es ist ein völlig normaler Ablauf in einer Saison. Und dann gibt es halt manche Vereine, die reagieren schneller. Aber ich glaube, dass es eher oftmals schwieriger ist, weil du hinterfragst eigentlich deine eigene Strategie, die du gerade rangeworfen hast. Du sagst, du holst einen Trainer, der ist der richtige Mann für die richtige Aufgabe. Und kurze Zeit später kommst du auf eine andere Idee. Das ist, glaube ich, die Problematik. Und die ist ja sehr stark fokussiert bzw. geleitet von dem Tagesergebnis. Fußball ist halt ein Tagessport, wo du das ganze Training ist mittlerweile, alles ist gläsern, alles wird berichtet. Dann hängst du immer von diesem Wochenendergebnis ab. Und davon lassen sich Leute von den äußeren Stimmungen, glaube ich, auch sehr schnell verleiten, Entscheidungen zu treffen.
Martin, ist es vielleicht auch, Christian Tietz hat es ja auch miterlebt, beim HSV, da hatte man auch nicht die Geduld. Ist es dann auch, weil der HSV natürlich auch den Druck hat, aufsteigen zu müssen, dass da diese Ergebnisse noch viel, viel schwerer wiegen, dass irgendwie die Hälfte der Mannschaften in der zweiten Liga den Druck hat, aufsteigen zu müssen und die andere Hälfte den Druck hat, nicht absteigen zu dürfen?
Das ist natürlich die Struktur dieser zweiten Liga. Wenn es nach oben geht, dann ist es eine positive Geschichte. Ja? Wenn 10, 12 Mannschaften da mittendrin sind, die vielleicht auch aufsteigen können. Umgekehrt sind aber mindestens im letzten Jahr war es zum Beispiel so, oder gerade im Jahr davor auch, dass bestimmt die Hälfte der Liga um den Abstieg kämpfen muss. Und da ist die Fallhöhe eben ganz extrem, gerade was die zweite Sprung oder den Fall von der zweiten in die dritte Liga angeht. Da geht ja um das Stichwort TV-Gelder. Ja, da hast du auf einen Schlag dann 8 bis 10 Millionen Euro weniger. Ne? Das ist dann existenziell auf jeden Fall bedrohlich dann für die Vereine. Na, man hat es ja beim MSV Duisburg gesehen, wie die gezittert haben. Ne? Sind jetzt abgestiegen, mussten da ganz extrem abspecken, was den Kader angeht. Also wenn man so viel Geld auf so viel Geld verzichten muss, dann werden die Vereinsbosse dann eben mal schneller nervös. Das ist eben so. Und das veranlasst dann den einen oder anderen dann vielleicht mal schneller den vermeintlich einfachen Schritt zu gehen und den Trainer auszutauschen, weil man ja immer wieder irgendwie gerade kurz vor Schluss noch auf diesen sogenannten Effekt hofft. Manchmal klappt das vielleicht sogar, aber andererseits, was man dann teilweise an Abfindungen bezahlt, der VfL Bochum vor 2 Jahren oder Ingolstadt im letzten Jahr, das ist auch nicht gerade sehr erfreulich. Aber diese Ligastruktur erschwert die ganze Geschichte.
Herr Tietz, ein Thema, was im Moment auch bundesweit für Schlagzeilen sorgt, ist die Causa um Bakary Jatta. Die Sportbild hat den Bericht rausgebracht, wo Zweifel an seiner Identität geäußert wurden. Auch bei seiner Einreise soll er falsche Angaben gemacht haben bezüglich seines Alters und seines Namens. Wie verfolgen Sie jetzt diese ja auch auf Indizien aktuell nur basierende Berichterstattung und das, was daraus entstanden ist, rund um Jatta?
Ja, ich verfolge das ein Stück weit besorgniserregend. Zunächst mal tut es mir leid für Bakker, weil das wirklich ein sehr angenehmer, anständiger junger Mann ist. Und ich glaube, dass zunächst mal die Diskussion, die entfacht ist, nichts damit zu tun hat, ob der auf dem Platz steht. Weil ob der jetzt jünger oder älter wäre, wie angeblich gemutmaßt wäre, das verändert ja gar nichts auf dem Platz. Und ich finde es immer schwer, wenn man einen Menschen öffentlich direkt verurteilt, wo es noch gar nicht bewiesen ist. Das muss man sich mal vorstellen, was für einen sozialen Druck auf diesem jungen Mann herrscht, ja. Und das finde ich sehr bedenklich erregend. Man kann über Dinge sich austauschen, unterhalten. Also mir tut es einfach leid, was mit ihm momentan passiert. Und ich würde mich freuen, wenn man in diese Diskussion Ruhe und Klarheit ganz schön reinbekommt, dass der junge Mann auch wieder dem nachgehen kann, was er nämlich am liebsten macht, Fußball spielen.
Gegen Karlsruhe gab es da sogar auch Pfiffe gegen ihn und er blendet das trotzdem alles irgendwie aus, weil die Leistungen auf dem Platz sind ja unter den Umständen ja wirklich phänomenal. Ist er einfach jemand, der einfach nur Fußball spielen will?
Ja, so wie Sie gesagt haben, kann man es ausdrücken. Also das ist eine sehr starke Persönlichkeit, der Bakker, ja, der einfach seine Chance gesucht hat über den Fußball, weil er das sehr gerne macht, aber dass er natürlich auch die Möglichkeit für ein anderes Leben gibt zu nutzen. Und er kann viele Dinge, so zeigt zumindest momentan äußerlich, ausblenden, aber glauben Sie mir trotzdem, das ist auch nur ein Mensch. Und wenn der in der verschlossenen Tür ist, dann leidet er, dann ist das eine große Belastung, die auf den jungen Mann momentan einprasselt.
Zumal er ja eigentlich auch wie so ein schüchterner Typ eigentlich rüberkommt.
Das ist er auch, Sie dürfen auch nicht verkennen, der kommt aus einem anderen Kontinent nach Deutschland. Die Sprache ist sehr schwer zu erlernen. Ich finde es gut, wie sich der Verein, auch die Mitspieler hinter ihn stellen und da auch wirklich diesen Zusammenhalt zeigen. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, hier geht es auch um Mensch, ja. Das ist immer was bei der ganzen Diskussion total unterlassen wird. Ich finde es halt sehr bedenklich, dass wir überhaupt eine Diskussion führen müssen zu diesen Themen.
Die Diskussion rund um ein Thema, die nehmen auch nie ab, das ist der Videobeweis in der ersten, zweiten Bundesliga. Herr Tietz, wie stehen Sie zum Videobeweis?
Grundsätzlich finde ich ihn gut. Ich finde, er macht das Spiel deutlich, deutlich gerechter, weil wenn Sie 100 Entscheidungen haben, dann sind 80, eher 90 Entscheidungen sind dann richtig und sie entscheiden halt oftmals über einen Verlauf, Ich hätte mir bei uns in der Saisonverlauf auch schon gerne mal gewünscht. Dann wäre das eine oder andere vielleicht auch mal anders passiert. Also ich weiß, dass immer Dinge, die neu sind, die werden sehr kritisch gesehen. Ich weiß auch, dass man gerne auf das Beispiel der Emotion geht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ob wir jetzt die Entscheidung unterbrochen haben und vertagt haben oder ob sie einfach gefällt worden ist, ich finde vom Diskussionsaufwand, das, was den Fußball so ausmacht, das ist geblieben. Ja? Das ist sowohl wie mit der einen Riege wie mit der anderen. Aber ich glaube, dass in der ersten und der zweiten Bundesliga, dass es um so viel geht, dass ich es absolut legitim finde, dass man sich im Videobeweis bedient, vor allen Dingen gerade bei der Abseitsregel, wo ich finde, für einen Schiedsrichter fast gar nicht zu entscheiden. Das soll er nach dem Passspieler schauen, das soll er auf die letzte Linie schauen, dann soll er den Gegner, den Angreifer ansehen, dann soll er den Abwehrspieler sehen. Wenn du da mal kurz nach links, nach rechts gesehen hast, die sind 30 Meter auseinander und dann kannst du einfach etwa erst später eine Entscheidung treffen auf dem Bild, was aber ein Bruchteil einer Sekunde vorher passiert ist. Und da finde ich es ganz, ganz gut, dass wir eine kalibrierte Linie haben, wo du einfach sagen kannst, okay, war abseits, war es nicht, damit machst du es gerechter.
Martin, das einzige Problem ist dann die Handspielregel. Also als aktueller Aufhänger natürlich Schalke gegen Bayern, die zwei Situationen mit Pavard, Perisic. Für mich, Pavard, gut, da kann ich es noch verstehen, dass er nicht eingreift, der Videobeweis, aber bei Perisic muss er. Und die Schalker fühlen sich betrogen. Da ist es dann unfassbar, was da teilweise passiert. Ne?
Ja, definitiv. Also so habe ich es auch gesehen bei der ersten Szene. Ich meine, Pavard sieht es nicht, ist ja mit dem Rücken zum Ball und bekommt den Ball in den Arm. Da ist ja wieder so die Diskussion, Absicht oder nicht. Das ist das lästige Thema. Aber im zweiten Fall ist es halt ein ganz klarer Elfmeter. Perisic schaut auf den Ball, fährt den Arm dann aus. So hat das übrigens auch im WM-Finale gemacht. Ich mit kroatischen Wurzeln, da ist der Puls dann direkt höher geschlagen, weil man sich da so ein bisschen drüber aufregt. Aber das hat er einfach, das muss man dann einfach sehen. Na, natürlich ist der Videobeweis, da gebe ich ja an Titz recht, ist eine gute Geschichte, wenn man sieht, wie viele Fehlentscheidungen dadurch dann eben auch ausgemerzt werden. Aber trotzdem, wenn das mehrere Leute dann am Bildschirm verfolgen, dann muss man das erkennen, dass es halt ein klares Handspiel ist und da hätte die Videoschiedsrichter eingreifen müssen. Da kann man dann eben auch dann die Schalke-Fans verstehen, dass sie sich darüber aufregen. Das ist ja ganz klar, weil es eben dann solche Hilfsmittel gibt und das dann immer noch schief geht, daher die Erregung. Aber prinzipiell denke ich schon, dass man es braucht, klar.
Die abschließende Frage, Herr Tietz, was würden Sie machen, wenn Ihnen der Schiedsrichter am Seitenrand eine gelbe Karte zeigt?
Ich müsste es akzeptieren. Ich könnte es nicht verhindern. Ich hoffe, dass es mir nicht passiert. Ich glaube, dass ich eigentlich immer ein recht vernünftiges Verhältnis zu den Schiedslinienrichtern habe, weil ich um die Schwere ihrer Aufgabe weiß. Aber ich glaube, die Fragestellung, worauf es auch so bei Ihnen hinaussieht, ich würde die Regel so nicht machen, weil ich glaube, sie verhindert ein Stück weit Kommunikation. Und wir reden von einer Sportart, die hochemotional ist. Und ich habe es vorhin schon gesagt, an diesem Spieltag entscheidet sich nun mal durch ein Ergebnis oftmals vieles, was passiert auch mit der Zukunft desjenigen, der an der Seitenlinie steht. Da kann man ein Stück weit auch mal nachvollziehen, dass da eine Emotion ins Spiel reinkommt, die durchaus auch mal übers Ziel hinausschießt. Das soll sie nicht. Und dann habe ich gelernt, wenn dann jemand zu einem hingeht, dann kann man auch mal einen Arm einlegen, dann findest du nicht, dass du eben gerade überreagiert hast und kurz in die Kommunikation dann geht und sagt, guck mal, das haben wir doch so und so gesehen. Also bei mir wirkt, kann ich nur sagen, ich bin jetzt jemand, der ist seltener so richtig aus dem Häuschen.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ausgeht. Ja, aber es gibt auch mal Situationen, wo ich mich ärgere, wo was ganz Normales ist. Dann eine kurze Kommunikation mit dem Schiedsrichter, dann ist es meistens wieder gut, dann hat man auch Verständnis dafür.
Wunderbar, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Christian Titz, aktueller Trainer von Rot-Weiß Essen. Machen wir ganz neutral. Viel Erfolg für das Spiel. Am Sonntag wünschen wir natürlich auch den Kollegen von Rot-Weiß Oberhausen. Danke dir auch, Martin Herms, Funke-Reporter, für deine kurze Einwechslung.
Vielen Dank, immer gerne.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wenn ihr noch Fragen habt an uns, stellt ihr uns gerne auf Facebook, Twitter und lasst auch gerne auf iTunes eine kleine Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin, macht's gut erstmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah!